Willkommen bei der Kanonenzeitung.
Folge
4.
Vipassana.
Anicca Varasankara.
Was haben wir da?
Anicca Varasankara.
Das heißt, vergänglich sind alle irgendwas. Habe ich schon wieder alles vergessen.
Sankara war es nicht mehr.
Sankara?
Vergänglich sind alle, sagen wir einfach, Empfindungen.
Empfindungen, ja.
Aber Sankara ist ja eigentlich ein Knoten, sozusagen, der sich ablegt im Körper durch eine Reaktion. Und der wird halt abgebaut durch Meditieren.
Jo, durch Vipassana.
Also letztendlich, alles ist vergänglich. Mach dir keine Sorgen. Selbst die Folge 4 ist vergänglich.
Genau.
Da reden wir heute mal über unsere Vipassana-Erfahrungen. Ha?
Ja.
Ich habe 3 Kurse gemacht und war oft dabei, viel drüber geredet, drüber geschrieben.
Ich habe unzählige Kurse gemacht, ich weiß nicht mehr wie viel. Nicht mehr als wie 10. Ja, da können wir einiges erzählen. Wir klären ein bisschen, was das ist überhaupt.
Ja.
Vipassana.
Ja.
Das hört man, vielleicht hat man es auch schon gehört. Und wenn man es gehört hat, weiß man eigentlich gar nicht, was das ist, außer ein Schweigeseminar, wird es oft benannt.
Ein Schweigeseminar, ja.
Ja, ja, wenn man es nicht so gern den Eltern erzählt, sagt man zum Beispiel, ja, ich gehe auf ein Schweigeseminar, und dann versteht man es ein bisschen.
Ja.
Aber da geht es ja eigentlich um ganz was anderes.
Das Schweigen ist ja das Leichteste bei der ganzen Geschichte.
Ja.
Da haut man sich hin auf die Knochen. 10 Stunden pro Tag, 10 Tage lang.
Ist ja ein arger Knochenjob, ja.
Ja. Am 5., 6. Tag tat schon gescheit weh.
Das ist ziemlich anstrengend.
Die Bandel, die Knochen, ich will nicht mehr sitzen.
Wann hört's auf? 3. Tag, 4. Tag, 5. Tag, 6. Tag, ja. 7. Tag, 8. Tag.
Kann ich jetzt heimgehen, saufen gehen?
Nein, 9., 10.
Oh.
Bist du deppert.
Und dann gibt es noch einen Tag, wo man sich rausgeruft aus dem Ganzen.
Mhm.
Und einen Tag vorher noch, wo man sich reingeruft.
Ja. Also 12 Tage muss man sich auf jeden Fall Zeit nehmen.
Ja. Vielleicht 14 Tage, damit man noch hinten 2 Tage hat, damit man überhaupt wieder reinkommt in die Welt mit Straßenbahnen und Chipsverkäufer.
Ja. Bankomatkarten.
Ja. Sessellift. Ja, da haben wir wieder ein leidenschaftliches Thema, gell?
Mhm.
Und ein viel friedlicheres Thema als Folge 3 zum Beispiel, wo es um Wahnsinn geht.
Ja. Passt, dann rennen wir mal wieder Zeil.
Ich würde sagen, 1 Stunde und 11 Sekunden.
11 Minuten.
11 Minuten, okay, ja. Passt.
Passt. Kanonenzeitung, Folge 4.
Kann losgehen.
Geht's los?
Also was? Also hast du gerade einen getroffen, der hat einen Vipassana-Kurs gemacht?
Ja, genau. Mhm. In Indien war der. Und zum 10-Tages-Kurs zum ersten Mal.
Ja.
Und dann hat er gleich gemeint, ja, ist voll super. Er schaut gleich, dass er vielleicht über Silvester gleich den nächsten macht in Österreich.
Mhm. Weißt du, wo er es gemacht hat?
In Varanasi.
Varanasi?
Mhm. Du warst da in Indien, gell?
Ja. Sollen wir überhaupt die Vipassana-Karriere ein bisschen umreißen?
Ja, voll. Wir haben, glaube ich, den ersten Kurs gemeinsam gemacht sogar.
Ja, genau, das war
Waltersdorf.
Silvester 2008, 2009.
Okay, ja.
Weiß ich alles ganz genau. War ganz begeistert. Hab da mit Diplomarbeit eigentlich drüber geschrieben und auch sozusagen mit Vipassana mit dem Diplomarbeit irgendwie gefühlsmäßig viel schneller und besser geschrieben hat.
Mhm.
Weil dann habe ich nichts mehr getrunken, nichts mehr geraucht und
ja.
Hab mich voll konzentrieren können. Das ist relativ schnell gegangen. für meine Verhältnisse in. Wann waren wir da in Schladmingen? Im März oder April?
Irgendwo war es April, glaube ich.
Da habe ich angefangen und im August habe ich schon abgegeben. Also
geil.
So zackig 100 Seiten halt.
Das heißt, das war quasi ein halbes Jahr nach dem ersten Kurs, wo du dann auch voll Diplomarbeit geschrieben hast und immer meditiert und so.
Genau, ja. Habe ich alles sofort gemacht. Also die letzten Prüfungen, Diplomarbeit geschrieben und Diplomprüfung.
Mhm.
Also im November war ich dann komplett fertig mit dem Studium.
Mhm. Ja, ich habe ja in Weckersdorf den ersten Kurs gemacht. Da habe ich mich aber vorher schon in Indien einmal für einen Kurs angemeldet, was nichts geworden ist.
Ja, das habe ich auch gehabt übrigens.
Dass die nicht genommen haben?
Ja, ein Jeschka hat mich halt angemeldet und
ja.
Wir haben es nicht genommen.
Ja. Ja, da gibt es ja quasi so ein Formular, was man ausführt.
Ja.
Und dann muss man sich dann so fragen, wo man dann dort steht, so quasi, wie schaut es aus? Nimmst du irgendwelche Drogen, Substanzen? Hast du irgendwelche psychischen Vorgeschichten?
Ja.
Und so weiter und so fort.
Und, andere Techniken darf man eigentlich nicht vermixen.
Stimmt, genau. Da fragst du quasi, was hast du für Meditationstechniken schon betrieben?
Ja.
Und betreibst das aktuell und wenn du den Kurs machst, dann musst du davon ablassen.
Hat ja der Matthias gehabt mit dem Scherzo.
Richtig, ja.
Also wenn man energetische Arbeit macht oder so, dann geht es halt nicht.
Genau.
Ich glaube sogar, Mandalas singen darf man auch nicht.
Mantras?
Mandalas. Mantras.
Mantras, ja. Mandalas tut man meinen.
Ja, Mantras.
Mantras singen darf man auch nicht, ne? Yoga darf man nicht machen.
Ah, da bin ich ein bisschen anders informiert irgendwie.
Ach so?
Ja, Yoga darf man schon machen.
Also bei mir haben es.
Also nicht während. Also du darfst dich schon durchstrecken und so.
Ja, klar. Aber du darfst jetzt nicht quasi in der Pose irgendwelche Asanas. Das ist nicht so gewünscht, glaube ich.
Also soweit ich weiß, darf man da. Also Yoga darfst du schon machen, auch wenn du jetzt mehrere Kurse machst.
Aber nicht im Kurs, oder?
Im Kurs nicht.
Eben, das habe ich gemeint jetzt. Was, ja. Was darf man im Kurs? Das darf man einiges nicht, also da darf man nicht fast gar nichts.
Ja, ja. Soll man mir das kurz erklären, dass man im Kurs eigentlich, also auf was man sich da einlässt?
Genau.
Es gibt die fünf Precepts, also die fünf Voreinstellungen irgendwie.
Genau, die fünf Vorgaben sozusagen.
Nicht stehlen.
Mhm.
Nicht lügen, das wird dadurch erledigt, dass man eigentlich nicht spricht.
Genau.
Nicht Sex betreiben in irgendeiner Form.
Mhm.
Keine Intoxikants, also keine Gifte.
Genau, keine Substanzen nehmen.
Kaffee zum Beispiel hat es manchmal schon gegeben, manchmal aber nicht.
Ja, das kommt auf den Lehrer drauf, ja. An, wie der gerade eingestellt ist. Aber da geht es halt ums Rauchen, prinzipiell Alkohol.
Ja.
Und natürlich alle anderen Drogen.
Und dann noch kein Töten?
Kein Töten, das ist halt so erledigt, dass man dann dort nur pflanzliches oder Milch gibt. Aber es ist
vegetarisch.
Vegetarisch halt. Auf jeden Fall, ja.
Also man sollte dann auch keine Moskitos zum Beispiel umbringen.
Genau.
Oder wenn du jetzt da Spinne in deinem Zimmer ist, dann darfst du sie nicht töten.
Ja. Genau, man darf nicht reden, das ist ja die noble Stille, wie wird das genannt.
Ja.
Noble Silence.
Ja.
Aber natürlich gibt es auch Ansprechpartner dort,
ja.
den Kursleiter sozusagen.
Mhm.
Das ist der Lehrer, den darf man an einer gewissen Stunde ansprechen, um eins oder so.
Ja.
Hat man eine Stunde Zeit, tragt man seine Listen ein und dann spricht man vor, kann man mit dem reden.
Ja.
Oder wenn man jetzt irgendwas Organisatorisches, Praktisches hat, Problem, dann gibt es den Kursadministrator.
Ja.
Also ich brauche ein Bettwäsch, ich habe große Spinnen in meinem Zimmer, da ist es weg.
Zahnbürstel,
Rasierer.
Ja. Und dann halt also, braucht man eigentlich was zum Sitzen. Also wenn es nicht dort ist, vor Ort, dann solltest du vielleicht ein Meditationskissen mitnehmen.
Ja. Decken zum Zudecken.
Du solltest eigentlich auch möglichst schlichte Kleidung haben, also nicht irgendwelche Orgen-T-Shirts und keine, also auf jeden Fall nicht sexy anziehen.
Ja.
Männer und Frauen sind ja getrennt.
Genau, strikte Trennung dort. Sogar ja. Also mit dem Gang, also die werden teilweise so die Sichtschutze gemacht, wenn es nicht ein permanentes Zentrum ist,
ja.
Dass man quasi nicht Blickkontakt hat zu den Frauen oder zu den Männern.
Ja.
Und man sollte natürlich auch so innerhalb der Gruppe nicht den Blickkontakt suchen. Quasi die nonverbale Kommunikation ist eigentlich auch damit
also
gemeint.
Du darfst dann nicht zum Beispiel nicken und so, also ja. Was du ihm irgendwas gibst oder so, oder nicht sagen, ja, passt und so.
Voll.
Ah, bedankst dich nicht und so.
Genau.
Das finde ich, also habe ich ziemlich cool gefunden, am Anfang, wie das halt so ist. Man kennt das ja, wenn man halt zum Beispiel, das sind 100 Leute waren bei dem ersten Kurs, glaube ich,
mhm.
Und bei den weiteren waren auch so viele bei mir. Und wenn man zum ersten Mal in den Speisesaal kommt halt mit 100 Leuten, ist man das gewohnt, dass das ein riesen Geschnatter ist halt und ein riesen... soziale Situation, wo es vielleicht sogar ungut ist oder was vorher dahin geht. Aber da ist ja die komplette Stille. Und das ist wirklich nobel, finde ich.
Mhm.
Weil, also am Anfang habe ich nur geglaubt, da muss ich jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendwas machen. Aber dann halt ist es eine Riesenbefreiung. Also du musst
voll.
Niemanden irgendwas erklären. Du musst dich nicht einmal bedanken, gar nichts. Du isst einfach nur.
Ja. Ja, mit der Satag, also noble Stille war sehr wohltuend eigentlich in dem ganzen Prozess.
Und wir haben das eigentlich voll eingehalten untereinander, oder?
Mhm. Nicht einmal Blickkontakt.
Haben wir nicht einmal Blickkontakt gemacht, oder?
Also erinnern konnte man nicht. Das ist schon ein paar Jahre her, aber ich glaube nicht.
Ja.
Was mir nur einfällt, man darf auch nichts aufschreiben.
Ja, diese Regel habe ich beim letzten Kurs gebrochen.
Mhm. Man darf nichts aufschreiben und auch nicht mit dem Handy spielen und ins Internet oder mit irgendeinem Computer.
Ja, das ist natürlich auch nicht,
ja. Ja, putzen darf man auch nicht.
Das darf man schon übrigens.
Darf man schon, ja.
Und da hört man einiges.
Da hört man also einige
Meditationshalle.
Geräusche.
Apropos, hey, können wir mal auf Pause drücken?
Sie auf Pause drücken, ja.
Ja, ich muss echt machen.
Okay, geht schon weiter.
Ah, geht schon weiter, ja. Wo waren wir gerade beim Essen und so, leise essen und so.
Genau, das da halt... Also das sind ja so praktische Erfahrungen, auch beim Kurs, dass man dann einfach untereinander, obwohl da Schlange steht und alle quasi sich anstellen beim Essen, dass alles ohne Kommunikation funktioniert.
Ja.
Aber was ist das überhaupt? Also Vipassana ist eine Meditation, oder?
Ja, Vipassana ist ein Pali, glaube ich. Pali-Wort, oder?
Pali, ja.
Und setze jetzt einmal das Wie und glaube, das Wie bedeutet... irgendwie durchschauen oder so.
Ja.
Vipassana sehen, wie es ist.
Sehen, wie es ist, genau.
Ja. Und Vipassana ist laut S.N. Goenka, also laut dem sozusagen Gründer von der Organisation, die Webseiten dharma.org haben, auf den Buddha zurückzuführen.
Ja.
Und der kommt, also dieses Vipassana, wie er das macht, das hat er vom Uber King, glaube ich.
Mhm.
Und dieses Vipassana, es gibt ja andere Vipassanas auch, zum Beispiel in Thailand wird Vipassana gemacht mit Gehmeditation, mit 3 Stunden Meditieren nur am Tag.
Ja.
Und es gibt da in Indien viel verschiedene Vipassana-Ansichten. Da gibt es noch einen berühmten Shinsen Yang, kennst du den?
Mhm.
Berühmter, glaube ich, Amerikaner, der immer Vipassana erklärt und so. Aber im Stil von Goenka und ich glaube auch sicherlich die größte Organisation.
Die ist ziemlich groß, ja.
Gibt es in jedem Land fast?
Fast in jedem Land. Es gibt viele Zentren mittlerweile und es gibt die größte Pagode. Also ich weiß nicht, ob es die größte ist, aber die größte Stein, also freihängende Pagode, ist jetzt eine Riesenkuppel. Die haben sie jetzt
in Bombay, oder?
In Bombay.
Mumbai.
Global Pagoda.
Ja.
Die ist auch von der Organisation gebaut worden.
Und es finanziert sich nur durch Spenden.
Mhm.
Also du kannst eigentlich vorher, bevor du den ersten Kurs machst, kannst du noch gar kein Geld hergeben. Erst nachher.
Genau. Also das Dana quasi, dieses Spenden, das dürfen nur Leute, die es einmal so einen 10-Tages-Kurs gemacht haben. Und es finanziert sich dadurch.
Ja. Und dann gibt es immer also diese 3 Grundpfeiler, kann man sagen. Es gibt ja verschiedene Arten der Meditation im Kurs und mit denen baut man eben die 3 Grundpfeiler sozusagen auf, also Shila, Samadhi, Panya.
Mhm.
Shila ist die Ethik oder diese fünf Regeln.
Mhm. Samadhi, das ist das, was sie aufbaut durch das Anapana. Anapana ist die Meditation mit dem Atem.
Ja.
Einatmen, ausatmen, mhm. beziehungsweise beobachten des Einatmen und Ausatmens.
Ja.
Und das ist quasi die Konzentration, Samadhi.
Und dann gibt es nur Panya.
Panya, das ist die Weisheit.
Ja, also die Einsicht.
Die Einsicht, was ja. man kriegt bei der eigentlichen Vipassana-Meditation.
Und diese Sachen also bedingen sich gegenseitig und können nicht einzeln quasi, also bringt es nicht.
Ja, die stützen sich gegenseitig.
Ja. Genau. Und dann gibt es eben diese Aufteilung in Anapana, glaube ich, 3 Tage stimmt's. Oder am 3. oder am 4. Tag geht's los dann mit Vipassana.
Genau.
Die ersten 3 Tage nur auf den Atem schauen. 10 Stunden pro Tag, gell?
Mhm.
2 Stunden in der Früh. Und
dann Frühstück.
Dann gibt es eine Stunde Aditana, also
feste Entschlossenheit.
Kein Bewegen.
Kein Bewegen.
Dann gibt es wieder eine sozusagen mehr lockere Meditation, also im Sinne von, du kannst auch in der Zelle oder im Zimmer, kommt da auch auf den Kurs drauf an.
Mhm.
Dann noch nach dem Mittagessen gibt es wieder einmal Aritana.
Mhm.
Dann gibt es wieder eine 2 Stunden Meditation, wo man eben ein bisschen flexibler ist.
Mhm. Um 5 gibt es dann nachmittags Tee.
4 oder 5? 4?
Ja. 4 oder 5, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ich weiß ja ganz genau, 4.
Ja.
Weil ich ja eher mehr oft ganz, ganz viel gefreut auf die Pausen. Speziell in Indien, weißt du, da einfach so schön war, so ein Abhänger.
Kann man rausgehen, gell?
Ja.
Ja.
Ja, genau, also eigentlich über 10 Stunden Meditation.
Mhm.
Und eigentlich die größte Anleitung, die du bekommst, ist am Ende des Tages mit der CD oder dem Video.
Genau.
Von Poinka.
Mhm.
Wird das auch heute noch so gemacht, wenn er jetzt so eigentlich abgelebt hat?
Ja, also den, was ich getroffen habe, der den Kurs kürzlich gemacht hat, der hat nicht mehr gewusst, dass der Goenka gestorben ist und der hat gemeint, das ist nur genauso.
Ja, das fährt sicher viele Leute schräg ein auch,
mhm.
dass das alles vom CD kommt.
Ja.
Und der Lehrer, der drückt ja sogar bei jeder Meditation auf die Taste Play.
Genau.
Da kommt sein Goenka Intro und ich glaube, damit möchte man eigentlich die Purheit der Lehre konservieren.
Ja. Dass sich das nicht verändert.
Dass jeder Kasperl da seinen Senf dazu tut.
Genau. Ja, weil der Lehrer, der hat ja quasi in dem Fall nur die Funktion, auf den Play-Knopf zu drücken.
Ja, und?
Und ein bisschen halt zu fragen, wie es da geht bei der Meditation. Da kommt man dann so 4 nach der Reihe.
Ja.
Und dann fragt die, wie geht's da mit Anapana?
Ja.
Funktioniert's? Funktioniert's nicht? Gibt ein paar kleine Tipps immer wieder,
ja.
was du machen kannst.
Mir ist das super, super heftig eingefahren, der erste Kurs.
Ja.
Das war richtig BAM! Und ich habe mir während dem Kurs schon gedacht, wieso sollte ich nicht mein Leben eigentlich jetzt vollkommen umstellen? Warum denn nicht? Warum nicht Vegetarier bleiben? Wieso nicht aufhören zum Trinken? Wieso nicht voll Vipassana machen die ganze Zeit? Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht.
Ja.
Vielleicht 10 Monate oder so. Und außerdem das Gefühl, wenn man rauskommt,
ist ziemlich geil.
Es ist so unglaublich geil.
Voll so die klar. Klage,
Freude, Klarheit. Irgendeine Musik hören. Ich habe fast beim Diebold im Auto zum Weinen begonnen.
Ja.
Bei irgendeinem x-beliebigen Lied. So schön alles.
Ja, es ist ziemlich ein Eingriff in den Geist.
Ja.
Die sagen ja auch, das ist eine Operation des Geistes, gell?
Ja. Gehirnwäsche würde ich auch sagen, aber. Schön, schön waschen.
Ja, Gehirnreinigung.
Ja, durchputzen. Aber bei mir war halt dann auch spiritueller Jojo-Effekt, könnte man so sagen.
Mhm. Also,
dann ist wieder voll losgegangen.
Rauchen.
Ja, alles Vollgas geben.
Ja.
Und dann bin ich mal nochmal nach Indien gefahren und habe dort eigentlich nur sozusagen einen schöneren Teil der Vipassana-Karriere, wenn man so sagen will, erlebt. Mit 2 Kursen, einen Kurs am Anfang gesetzt Und ich war dann die ganze Zeit in diesen 3 Monaten eigentlich mit Vipassana-Leuten unterwegs, fast. Immer täglich meditieren, 2-mal. Und dann noch ein 3. Kurs in Delhi.
Ja, ich habe in Österreich dann ein paar Kurse gemacht, immer über die Jahreswende.
Ja.
Das hat mir dann voll getaugt. Ich meine, das mache ich jetzt mein Leben lang so.
Ja, immer die Jahreswende,
ja. Ja, weil mir das ja schon immer anzipft, das arge Silvester mit Saufen und Krachen und Schießen und so.
Geh, das ist das Beste.
Ja, nein,
das taugt mir. Dann kurz Pause machen vom Kurs und dann wieder zurück.
Ja. Und beim Vipassana-Kurs, da gibt es ja die Server, gell?
Ja, die.
Die was das alles bauen, also aufbauen die, ja. Und organisieren.
Kochen.
Putzen. Anwaschen. Das Buffet herrichten. Dann administrieren. Das
heißt, Dharma-Halle.
Herrichten. Voll. Dem Lehrer zur Hand gehen. CDs einlegen für die Schüler.
Flugmobil wechseln.
Ja.
Und das hast du auch gemacht,
ja? Habe ich auch gemacht, ja. Mehrmals. Ja. 3-4 Mal. 2-3 Mal. Da habe ich
es. Das war eine andere Erfahrung?
Ja, es war eine andere Erfahrung und mindestens genauso erfreulich. Also, ich habe dieses Server-Sein, es ist echt geil, weil du bist quasi total selbstlos.
Mhm.
Du gehst da hin und ich habe halt gekocht.
Ja.
Und du kochst halt die geile Suppen, den geilen Reis, kriegst das Frühstück her, das Obst waschen,
ja.
Salat machen. Du hast die geilsten Rezepte, hast du super Küche zur Verfügung.
Das ist Sangha eigentlich irgendwie, oder? Sangha-Leben.
Ja, weil du bist dann quasi mit lauter so Leuten, die was halt genauso sind. Also die wollen halt auch schauen, dass das für die Schüler halt voll perfekt wird.
Ja.
Dass es keine Störung gibt, dass das Essen gut schmeckt und dass das auch quasi in Ruhe passiert. Man teilweise fängst du ein bisschen so zum Quatschen an in der Küche und so, und dann tut man sich immer gegenseitig ein bisschen, hey, weißt du, nicht so laut, die Schüler sind gerade draußen,
ja.
Nicht, dass sie es hören und so, damit sie nicht distracted werden. Und da baut sich halt so eine echte freudige Stimmung auf.
Ja.
Grundsätzlich.
Das sind ja keine langen Faden-Episoden.
Nein, du bist eigentlich voll eindert.
Ja.
Weil du bist halt, sag ich mal, eine Gruppe, und die Gruppe hat eigentlich ziemlich viel zu tun, weil die muss für 100 Leute kochen und da muss quasi am Vortag schon was vorbereiten,
ja.
Zum Teil halt schneiden oder so, dann in der Früh halt das Frühstück machen,
ja.
Weiß ich, 30 Liter Porridge, das braucht es jetzt halt,
ja.
Und einen riesen Topf, und es ist so gedacht, glaube ich, dass man als Server einen freien Tag hat, wo man quasi dann selber meditieren kann. Das kommt aber dann darauf an, ob es genug Leute gibt, die halt das machen.
Ja.
Wenn es Zwänge sind, dann musst du einfach arbeiten.
Und das Ganze geht ja eigentlich also weiter noch quasi. Also das ist so konzipiert, dass man das einmal macht, den Kurs, und dann bleibt man halt dabei oder nicht. Und wenn man dabei bleibt, dann meditiert man einmal in der Früh, einmal am Abend.
Eine Stunde.
Und ich glaube, er sagt ungefähr einmal im Monat vielleicht oder so einen Tageskurs, wo man halt bei seinem lokalen Zentrum oder Wohnung mal sitzt ein paar Stunden. Habe ich auch mal gemacht.
Ja.
In Irland.
In Wien gibt es ja Vipassana Wohnung, da war ich oft.
Ja, da war ich auch mal mit, glaube ich.
Da gibt es entweder die Gruppenmeditation, die ist zweimal in der Woche, oder einmal im Monat, aber ich glaube mittlerweile sogar zweimal im Monat den Tageskurs.
Ja, und dann eben im Jahreszyklus wird man einen machen. Und dann kann man natürlich quasi sie steigern und 20 Tageskurse machen, 30.
Satipatthana.
Satipatthana mit Lesen ist das, gell?
Da kriegst du ein Bücherl, und da geht es dann richtig in die Materie. Ich habe so einen Kurs nicht gemacht, aber ich habe einmal die Vorträge von dem Kurs mir angehört und auch die Anleitungen von dem Kurs,
ja.
Daheim. Und da geht's ja richtig zur Sache, also da geht es noch ziemlich weiter eigentlich. Also da ist quasi der 10-Tageskurs dafür am Anfang, das ist quasi wirklich nur ganz basal. Und Satipatthana, Also da geht es dann nicht nur Vipassana, ich habe jetzt die ganzen Begriffe schon vergessen, aber das Vipassana ist quasi das Beobachten der Körperempfindungen.
Mhm.
Und dann gibt es aber nur das Beobachten des Sehens, das Beobachten des Hörens,
mhm.
also quasi der ganzen Sinne, Beobachten vom Geschmack, Beobachten der Gedanken und der Gedankeninhalte sogar. Also
mhm.
da gibt es ganz viele verschiedene Vipassana.
Ja.
Und das Spezielle bei der Vipassana Art vom Goenka ist ja, dass man unter Anführungsstrichen nicht nur, sagen wir mal, den Atem beobachtet oder nicht nur die Gedanken beobachtet, also beim Satipatthana-Kurs zum Beispiel, sondern gleichzeitig immer die Körperempfindung dazu.
Mhm.
Das ist sozusagen den sein Schlüssel zum Erfolg. You're bound to be successful, sagt er.
Ja.
Und das hängt ganz stark mit dem Körperempfinden zusammen.
Mhm. Ja, das ist ja sehr, sehr lustig eigentlich, wenn man hinkommt. Also vor allem, wie er redet.
Ja.
Die Diskurse am Abend sind ja sehr lustig. Weil man am ersten Tag dann dort ist, dann denkt man sich, oh Gott, das will ich heute überhaupt nicht durch und so. Und er spricht ja dann diese Lust, die Selbstvorwürfe, die man so macht und ich bin ja nicht perfekt und sowas und da gibt es viel Gelächter irgendwie.
Mhm.
Und er redet so lustig und meint, top to bottom, bottom to top, where there is a tingling sensation, a tickling sensation, a pushing sensation, a pulling sensation, it does not matter. Perfect equanimity.
Aha.
You're bound to be successful. Bound to be successful.
Mit ganz tiefen Stimmen.
Ah ja.
Er ist ziemlich cool.
Ziemlich cool, schaut auch lustig aus. So ein dicker, grauhaariger, burmesischer Businessman.
Mhm.
Gewesen früher.
Ja.
Dann hat er Kopf gehabt, gell? Ja. Migräne, volle Hütte.
Voll viel Schmerzmittel genommen.
War überall in der Schweiz.
Bei den Ärzten.
Hat nicht gewusst, was ist da los mit der Migräne. Und er wütender war, mhm. hat er gesagt.
Mhm.
Und dann hat er angefangen zu meditieren.
Und dann ist es besser.
Hat es nie wieder Migräne gegeben und keine Wut auch nicht mehr.
Ja. Aber er sagt ja, man sollte so einen Kurs nicht mit der Intention machen, irgendwie sich zu heilen,
mhm.
sondern nur wegen der Meditation. Quasi nur für was eigentlich? Für was meditiert man da? Für die Reinigung.
Ja, er sagt ja, bound to be successful. Also er gibt die Anleitung eigentlich bis hin zur Erleuchtung, kann man sagen.
Ja.
Er sagt ja eben, also schau jetzt mal von ganz oben, vom Kopf, alles runter, alles, jeden Quadratzentimeter von dem Körper,
mhm.
Quadratmillimeter,
ja.
Hals, Schultern, zuerst links den Arm, dann rechts den Arm, außer du kannst es gleichzeitig, Oberkörper, Rücken, Unterleib,
Oberschenkel,
Knie, Unterschenkel, beide Seiten. Tip of the toes.
Bis obi.
Und dann wieder rauf.
Genau, wo ist zurückgeführt obi.
Und dann sagt er, glaube ich, also wenn es sozusagen gross ist, also wenn es grob ist,
mhm.
dann macht es nichts.
Mhm.
Aber also je besser das man wird, unter Anführungszeichen, desto subtiler wird es.
Genau.
Und dann irgendwann ist alles feine Vibration.
Free Flow.
Ja, Free Flow.
Genau, dann sagt
er. Und dann Wirbelsäule.
Genau.
Freisetzen und dann Banga. Das ist.
Völlige Auflösung.
Völlige Auflösung. Aber Banga ist noch nicht das Ziel.
Genau.
Also geht es nochmal weiter?
Ja, weil wenn es ein Banga-Erlebnis ist,
ja.
dann sagt er, kommt quasi aus den tiefen Schichten.
Mhm.
Plötzlich wieder a gross sensation, also so eine grobe Empfindung,
mhm.
empor. Also erst dadurch wird das quasi aufgerissen und kommt nach oben.
Mhm.
Und dann hast du irgendwo plötzlich wieder eine grobe Sensation, also eine grobe Empfindung.
Ja.
Und man muss quasi ganz egal, ob es jetzt eine grobe Empfindung ist, eine feine Empfindung, eine voll schöne Empfindung, ja. eine angenehme oder unangenehme Empfindung ist, immer total gleichmütig bleiben.
Ja, das sind auch wieder drei Ursachen des Leidens, Aversion, Wunsch und Unwissen.
Mhm.
Also das darf, man darf das nicht wollen, man darf nicht dagegen sein und man muss schon irgendwie merken halt, also.
Genau.
Wenn du es nicht checkst, dann ja, hilft es ja nicht, dass du dagegen bist oder dafür. Also.
Ja. Hast du Skeptik gehabt? Warst du skeptisch?
Gegenüber Vipassana?
Mhm.
Ich war sehr begeistert davon.
Mhm.
Und das hat mir voll das Herz gebrochen, dass ich halt, ich habe viel Probleme gehabt mit der Organisation, weil sie mich halt einfach nicht akzeptiert haben.
Mhm.
Aber ja, also mittlerweile habe ich sehr große Skepsis.
Mhm. Ich habe nämlich beim ersten Kurs am letzten Tag habe ich zum Heulen angefangen.
Ja.
Also ganz am Schluss.
Mhm.
Und habe voll die mega Skepsis gehabt.
Ja.
Was machst du?
Ich suche Zahnstocher.
Okay. Du kannst mit dem kannst du reinfahren.
Ich schaue nochmal ganz kurz da. Du hast geweint und hast so eine Skepsis entwickelt.
Ja, weil ich habe immer dann gedacht, hey, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Wenn das stimmt, was die sagen,
ja,
dass man da quasi völlig befreit wird und dass das die reine Lehre ist vom Buddha, was da quasi gesagt wird,
mhm,
dem gegenüber habe ich quasi eine Skepsis entwickelt.
Mhm.
Weil bin dann so da gesessen und habe geweint und habe mir gedacht, irgendwann ist das genauso eine Kirche, so wie jetzt bei uns die katholische Kirche.
Mhm.
Und das gibt es ja erst seit den 70er Jahren. Also den Goenka, dass das weltweit verbreitet wird. Aber in 100 Jahren, in 200 Jahren, in 300 Jahren gibt es dann quasi irgendwelche Kirchen und machen halt Vipassana.
Mhm.
Und wird halt völlig missbraucht, diese Technik sozusagen. Und dann habe ich
Riesengefahr, dass einfach ein Dogma rauskommt.
Ja.
Weil, also ich zum Beispiel verstehe letztendlich nicht, warum darf man nie einen Alkohol trinken.
Ja.
Also warum sollte man zum Beispiel.
Wie kann man überhaupt quasi einer Sache gleichmütig gegenüberstehen, wenn man es gar nicht macht? Das hat mich zum Beispiel gefragt. Es wird ja was vermieden, ne?
Ja.
Aber wieso? Das ist quasi die Frage. Wieso? Wie kann ich das überhaupt lernen, dem gleichmütig gegenüberzustehen? Weil das ist ja quasi die Aufgabe von Vipassana, dass man Gleichmut übt.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt, ich meine, hart gesagt, wenn ich jetzt niemanden umbringe, kann ich das dem nicht gleichmütig gegenüberstehen. Ja, das ist jetzt vielleicht krass, aber ganz normal, was ich, wenn man Raucher ist oder wenn man halt einmal Bier trinkt. Mhm. Das darf man ja quasi dort überhaupt nicht.
Ja.
Und das ist für mich so ein Defizit eigentlich.
Ja, da wird einfach ein großes, ganz großes besser und schlechter etabliert.
Ja. Voll.
Eigentlich, ich meine, das ist halt einfach implizit. Je mehr, also man kann ja sagen, du sollst es nicht wollen, sondern mach es einfach nur. Also du gehst nicht zum Vipassana hin, damit du erleuchtet wirst.
Mhm.
Und dass damit du geheilt wirst. Aber es gibt es gleichzeitig so viele Regeln halt, dass, und so viele Gedankengebäude, dass man ja gar nicht mehr, also man kann gar nicht mehr außer dass man was kopiert, was wer anderer sagt.
Mhm.
Und der Buddha sagt ja, glaube nichts, selbst wenn ich sage.
Mhm.
Glaube nichts von niemandem, egal wer es sagt.
Mhm.
Und es geht nicht anders. Also was man wie Vipassana macht, dann musst du einfach das glauben, was die sagen.
Ja. Wobei, ich meine, ich war da ziemlich intensiv dabei.
Ja.
Und ich habe diese Frage auch gestellt, quasi beim Lehrer.
Ah ja.
Und die Antwort, was kommt, quasi die offizielle Vipassana Antwort, ist dann so, ja, das stimmt überhaupt nicht. Du musst gar nichts glauben. Weil die Technik ist so, dass du quasi alles in der Erfahrung ansammelst. Das heißt, du machst die Erfahrung. Du musst uns gar nichts glauben, wenn du mit irgendwas nicht einverstanden bist, von dem, was wir sagen oder von dem, was wir reden, dann setze einfach die Technik fort. Mhm. Und du wirst die Erfahrung machen und erst durch die Erfahrung wirst du quasi Panya erlangen, also quasi den Teil der Weisheit, der dann diese Frage beantwortet. Und dadurch geht es nicht um Glauben, was die sagen, sondern nur durch die Technik sozusagen zur großen Weisheit. Mhm. Das ist halt ja, die Antwort, was man kriegt.
Ich habe es auch interessant gefunden, was er jetzt letztens mal gesagt hat, glaube ich, da irgendwer von der TM, kennst du TM? Transcendental Meditation.
Ja, das kenne ich. Ja. Also ich habe es nie gemacht, aber das kenne ich von Filmen und Medien und so.
Das ist ja, also der David Lynch ist dabei, der Russell Brand.
David Lynch, ja, der ist geil.
Geile Hunde sind eigentlich dabei.
Ja.
Und es ist irgendwie mysteriös, weil also man kriegt ja das Mantra, man kriegt dieses nicht, gell? Gratis.
Nein, musst voll viel zahlen.
Und das Mantra ist aber so wichtig, weil halt das kann nur auf die persönlich abgestimmt werden. Und deswegen kostet es was und die Organisation, die will ja halt einfach, dass Meditationslehrer einfach ein geiler Job ist halt. Mhm. Und das kostet einfach was halt. Also deswegen kann man es jetzt nicht machen, wenn man es nicht zahlt hat.
Ja.
Eigentlich. Es gibt trotzdem Leute, die sagen halt, ja, nimm das und das. Aber die TM-Organisation sagt selber, ja, das funktioniert nicht. Mhm. Und was die da gesagt haben bei so einer Konferenz, habe ich ganz interessant gefunden. Und die haben irgendwie Vipassana angesprochen und die haben gesagt, ja, wenn man jetzt in einer Situation ist, zum Beispiel im Garten, dann kann das interessant sein, dass man zum Beispiel auf den Atem schaut, auf die Empfindungen. Aber das ist nicht transzendent. Also da kannst du nicht durchsteigen. Du machst zwar irgendwas und es ist ja nicht schlecht oder nein, nicht gut. Mhm. Aber ja, also du kannst es machen, aber musst, also wozu? Also die sagen zum Beispiel, die Welt ist quasi viel tiefer, viel intensiver, viel farbiger, viel lustvoller, was auch immer, viel transzendenter einfach, als eben auf der Empfindungsebene.
Ja.
Und das finde ich spannend, weil das hängt ja, das lässt sich mit Non-Duality ja irgendwie vereinen, weil nämlich Non-Duality sagt ja, oder die Non-Duality-Leute sagen, ja, kannst schon, also was heißt spüren, aber du spürst ja nicht, es gibt einfach nur das Spüren. Mhm. Und es ist irgendwie tatsächlich absurd, wenn man jetzt annimmt, man muss so viel üben und üben und üben, dann kann man endlich mal spüren.
Ja.
Weil es gibt ja wieder mal drei Teile in Bezug auf Weisheiten von Vipassana, das ist Anicca, alles ist vergänglich. Mhm. Dukkha, alles ist Leiden. Mhm. Und drittens Anatta, nicht ich.
Nicht selbst.
Nicht selbst.
Ja.
Aber Anatta wird für mich da, zumindest habe ich einfach bei Vipassana sehr viel nicht akzeptiert oder nicht präsent gehabt. Das
ja, es wird dann wirklich transportiert sozusagen.
Ja, wenn es Anatta gibt, dann ist doch irgendwie widersinnig, dass man sich jetzt so stark, also quasi eine spirituelle Karriere aufbaut, damit man seine drei Säulen aufbauen kann und seine 10 Paramis und, und irgendwann einmal 45-Tageskurs und ja.
Ja. Ich habe ja in einer Folge schon mal gesagt, dass das quasi keinen Menschen gibt, der bis jetzt dieses Endziel erreicht hat, was propagiert wird. Und ich habe sogar einen Lehrer gefragt, ob er erleuchtet ist.
Ja.
Weil er ist mir ziemlich cool vorgekommen.
Ja.
Und ich meine dann gedacht, okay, ich frage ihn, ob er erleuchtet ist.
Ja.
Und dann hat er gesagt, dann hat er so gelacht. Dann hat er gesagt, nein, er ist nicht erleuchtet. Und dann hat er hinzugefügt. Und er geht davon aus, dass es momentan auf der Erde keinen einzigen gibt, der erleuchtet ist.
Mhm.
Also momentan habe ich mir gedacht, okay, also für was ist das dann alles gut? Ich meine, wenn es keinen Menschen gibt, von denen so viel Leute, und es gibt so viele Leute, die bemühen sich so stark, ja, dass sie erleuchtet werden, wieso macht sie das dann überhaupt? Wieso? Was, also hat das überhaupt einen Sinn? Ja? Und habe mich dann auch, weil grundsätzlich bin ich immer skeptisch gewesen.
Mhm.
Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich einfach
Benefits
habe, ja.
Ja.
Und vor kurzem, weiß ich nicht, im letzten halben Jahr irgendwann einmal, wo ich mich mit einer Toilette beschäftigt habe, ist mir die Antwort von dem Lehrer wieder eingefallen. Ja, es gibt keinen, ja, der erleuchtet ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht stimmt das ja, weil es gibt ja keine Erleuchtung.
Ich sag das anders, habe ich ja schon gesagt.
Ja.
Also es gibt zwar keinen, der erleuchtet ist, aber es ist trotzdem alles erleuchtet.
Mhm.
Und sozusagen, man könnte sagen, abstrakterweise, es gibt einige Leute, die immer wieder in einer erleuchteten Welt herumrennen. Und wenn dann wieder das Ich einer kommt, ist auf einmal wieder, schaut so aus, als war halt nichts erleuchtet.
Mhm.
Aber es ist trotzdem immer alles erleuchtet.
Ja. Und ist halt eigentlich das Ich auch erleuchtet denn?
Ja.
Aber das ist selbst bei den Non-Dualisten nicht so beliebt.
Das Wort?
Ja, das Ich.
Ach so.
Also die Erleuchtung sowieso nicht.
Ja.
Weil was willst du erlangen, wenn du nicht einmal existierst sozusagen? Also wer will die Erleuchtung erlangen, fragt dann der Non-Dualist.
Ja.
Und das Ich ist bei den Non-Dualisten diese kontrahierte Energieform. Die kontrahierte Energie, die sich bei einer schleicht.
Oh, jetzt mache ich da schon wieder Wirbel.
Sag. Und
also man, es gibt ja den Gedanken, der sagt, ich bin nicht erleuchtet. Oder halt, ich bin nicht frei. Vulgo, ich will dieses oder jenes oder ich bin gegen dieses oder jenes. Und also der Gedanke sagt ja, ich bin nicht erleuchtet. Natürlich ist der auch erleuchtet, der Gedanke, aber er behauptet Gegenteiliges.
Mhm.
Da gibt es ja die berühmte Zen-Frage, hat der Hund Buddha Natur?
Ja. Ich habe in Südamerika einen Buddha kennengelernt.
Den Buddha?
Ja. Das war ein Hund.
Ah ja?
Ja. Das war so ein Straßenköter,
ja,
der immer am Straßenrand gesessen ist und so im Schneidersitz,
ja,
mit den Pfoten zwischen die Haxen.
Boah!
Und hat immer so wie so ein dicker Buddha gegrinst. Und ist immer, ja, da gesessen und hat gar nichts gemacht.
Geil.
Hat immer nur geschaut. Und das war der Buddha in seinem nächsten Leben, weil der, wie er gestorben ist, hat er sich dann gedacht, oh Scheiße! Und dann ist ja das Hund wieder auftaucht.
Also, aus non-dualer Sicht gibt es ja da riesen Geschichte eigentlich. Irgendwie Vipassana.
Ja.
So eine schöne, subtile Geschichte und so. Aber trotzdem eine Riesengeschichte hat.
Mhm.
Da gibt es ja Karma und. Gibt's, oder?
Im
Vipassana?
Ja, klar.
Und Reinkarnation gibt es ja insofern, als das der Goenka sagt, der letzte Moment ist der erste Moment.
Genau.
Sagt er da noch mehr drüber?
Er sagt, der letzte Moment ist der erste Moment und wenn du dem letzten Moment sozusagen gleichmütig gegenüberstehst, dann kommst du sozusagen zum übernächsten Moment.
Mhm. Ja.
Zum noch letzteren Moment.
Ja.
Und wenn du dem wieder gleichmütig gegenüberstehst, also irgendwann wirst du nimmer wiedergeboren.
Ja.
Das heißt, wenn du nimmer wiedergeboren bist, dann kommst du in das Reich des Göttlichen.
Mhm.
Dann ist deine Seele quasi im Realen von den Göttern.
Mhm.
Und wenn es da spielt sie ganz anders ab, sozusagen.
Mhm.
Und da gibt es dann wieder den Gleichmut.
Mhm.
Und wenn du dort den ganzen Sachen gleichmütig gegenüberstehst, dann irgendwann hört es auf.
Sagt das der Goenka?
Das weiß ich nicht, ob es der Goenka so sagt.
Weil die Tibetaner sagen ja, das war ja, also gescheiter ist direkt vom menschlichen Dasein direkt ins komplette Nirvana. Und bei den Göttern gar nicht vorbeischauen.
Ja, bei den Göttern geht es halt drunter und drüber.
Ja, weil es so lange dauert.
Ja.
Da dauert ja ein Leben, dauert ja Tausende oder Hunderte von Jahren.
Voll.
Und dann hast du so das geile Leben und dann wird es umso schwieriger, dass du dich davon wieder löst.
Mhm. Also ich glaube, dass der Cuenca das schon auch sagen würde, wenn er nur lebt.
Ach so. Mhm.
Weil es ist, er sagt zwar, er ist kein Buddhist, sondern er wendet nur die Technik an, aber sein Lehrer war ganz klar Buddhist. Mhm. Und aber ja, ich weiß nicht, ob er es sagt, aber die Buddhisten sagen es auf jeden Fall.
Sollen wir Kaffee schon machen? Willst du uns haben?
Ja, gern. Zwölf Pause
drücken. Nein, geht ich weiter.
Ja?
Oder?
Okay.
Zuerst einmal aufwärmen, die Partie. Aber ich muss auch sagen, also ich bin schon sehr, sehr, sehr dankbar für Vipassana und so.
Voll.
Das hat man so, so schön einfach gesagt, dass wenn man in der Trafik reingeht und der schnauzt aus, dass man dann nicht schlecht drauf sein muss.
Ja.
Dass das in Wirklichkeit alles meiner Seite ist. Mhm. Man muss überhaupt nichts, also es gibt keine unfaire Behandlung von irgendwelchen Leuten. Es gibt keine Gesellschaft, die vielleicht mir nicht meine Chance gibt oder so. Mhm.
Aber das ist ja genau das Nicht-Ich, das Nicht-Selbst, was man, also ich glaube, dass das ist, das Anatta, dass man sich einfach nicht damit identifiziert, mit dem, was passiert.
Ja, aber man ist ja immer nur der perfectly equanimous ist. Also
das auf jeden Fall, ja.
Perfekt, gleichmütig.
Ja, aber ich glaube, darum geht es ja auch, dass man quasi irgendwann einmal die Stufe erreicht und sagt, okay, nicht einmal das ist es. Es war interessant, also ich überlege schon, dass ich irgendwann einmal wieder einen Kurs mache,
ja.
Weil ich auch eigentlich schon froh bin, dass das gibt,
ja.
Und auch gern das gemacht habe. Es ist halt mein Geist, der halt skeptisch ist und keine Ruhe gibt.
Also der Geist sagt, ja, du willst doch einmal wieder machen, oder sagt der Geist eigentlich, ist der dagegen ist?
Nein, es gibt beides, ne? Also ich habe auf der einen Seite das, dass ich mir denke, ja, also zum Beispiel würde ich es wen empfehlen. Ne?
Mhm.
Da tue ich mir ein bisschen schwer.
Habe ich letztens gemacht.
Ja.
Die haben es auch gemacht. Du kennst die Geschichte, dieser Typ ist halt,
mhm,
war sehr, sehr, sehr motiviert und sehr selbstkritisch, mhm, vorher schon. Und hat sich da eben alles abverlangt.
Im Kurs.
Ja. Hat die Regeln striktestens befolgt und wollte sozusagen mit eiserner Faust die Sache regeln. Und der hat noch einen Auszucker gehabt, von wegen halt, dass er nicht mehr gewusst hat, was passiert. Und wir waren in Südamerika und der ist dann zurückgefahren nach Europa, weil er es einfach nicht mehr ausgehalten hat.
Mhm.
Und jetzt geht es ihm wieder besser. Aber mit dem habe ich das auch schon besprochen, dass ja, dass das nicht so funktioniert. Mhm. Dass er es passt, erstens einmal. Und das zweitens, dass man das also nicht so perfekt machen kann.
Ja. Das ist lustig.
Aber ich habe mit ihm schon besprochen, also dass eigentlich da Irreführung irgendwie da ist.
Im Kurs.
Ja.
Bei dem, was gesagt wird.
Ja, irgendwie schon, weil nämlich, was heißt das, wenn du im letzten Moment des Lebens gleichmütig bist, dann, das ist ja eigentlich eine Drohung. Ich meine, für mich ist die menschliche Kondition so, dass das ist eine Intention.
Mhm.
Der drückt man der Intention ein, eine subtile.
Mhm.
Und die Intention wird auf einmal alles,
mhm,
was ich habe, verstehst?
Mhm.
Und dadurch kann man verrückter mit der ganzen Geschichte.
Ja, voll.
Jetzt mal, druck den Kaffee rein.
Ja.
Das schöne Geräusch von der Kaffeemaschine drauf.
Freu mich schon. Einen guten Kaffee.
War guter, gell? Das ist aus Kolumbien, kommt erst.
Echt?
Ja. Kolumbischer Espresso.
Geil.
Friday.
Von Nestle. Nein, ich trinke ganz schwarz. Jawohl.
Jawohl, ja.
Komm, schon. Danke.
Schöner, guter.
Ich habe ja in Österreich Kurse gemacht und in Deutschland.
Ja.
Und in Deutschland, glaube ich, habe ich selber Kurse gemacht, also zweimal. Also quasi gekocht.
Ja.
Und in Österreich habe ich beides gemacht. Und in Deutschland sind ziemlich viele Leute ausgezuckt im Kurs.
Ja.
Also entweder vorher zum Heulen angefangen und nicht mehr aufgehört.
Ja.
Oder halt abbrochen.
Ja.
Und in Österreich war das weniger im Vergleich.
Ja.
Und da haben wir auch mit der Lehrerin dann in dem Fall geredet, weil das waren hauptsächlich Frauen.
Ja.
Und die hat halt gesagt, ja, in Deutschland sind die Leute halt voll konditioniert.
Ja.
Ich muss alles perfekt machen.
Boah, ja, genau.
Und ich muss das alles ganz pünktlich immer um 4.20 Uhr muss ich dort sein und um
7 durchmeditieren.
Durchmeditieren, die jedes einzelne Wort, was er sagt, ganz genau befolgen.
Ja, das ist interessant, ja.
Und darum ist das halt so arg dann für die Leute.
Ja.
Weil die Technik ist ja ziemlich messerscharfe Angelegenheit.
Ja.
Und wenn du das Messer sozusagen dann voll reinbohrst und wirklich ganz genau machst, dann kommt nicht umso mehr frei.
Ja.
Und darum.
Ich habe es cool gefunden, weil ich kenne Österreich und Indien.
Ja.
Und in Indien waren es viel weniger diszipliniert.
Mhm.
Ich habe mir gedacht, das ist noch viel heiliger dort.
Ja.
Aber in Wirklichkeit halt
viel lockerer, oder?
Viel lockerer.
Ja.
Geredet haben ein paar, gelacht haben ein paar, einmal hintereinander umgeschrien, irgendwas.
Geil. In der Halle?
Nein, draußen einmal.
Ja.
Ein Mönch war das.
Aha.
Und in Indien, ja, da ist man anscheinend eh schon gewohnt, solche Geschichten.
Voll.
Da ja, nimmt man sich nicht so ernst.
Ja, in Indien gibt es ja auch viel mehr so Firmen, die das machen, oder?
Also ja, bei mir war eine Firma mit 50 Leuten vertreten, ja, im ersten Kurs. Das möchte ich noch ein bisschen erzählen, weil das war so ein schönes Gelände. Es war in Mussoorie, in der Nähe von Dehradun. Mussoorie ist eine berühmte Bergstadt der Engländer.
Ja.
Und da, der ist unter der Stadt im Tal, halt mitten im Dschungel, war das offen in den Bäumen, ein Fluss war da, keine Autos. Super schöne Geschichte mit unglaublichen Pflanzen und so. Und die waren eben 50 Leute halt. Alle mit den Firmenjackerl.
Geil.
Alle blaue Firmenjacken. Und die haben mir dann erzählt, dass halt, ja, die müssen es machen, also sonst geht es in der Firma sozusagen nicht weiter. Also man könnte schon es nicht machen, aber ja, also da kann man dann ein bisschen
ausgekaut werden.
Nein, ausgekaut glaube ich nicht, aber es geht halt nicht leider für die in der Firma.
Mhm.
Also das geht nicht auf.
Steil eigentlich.
Es ist so, wie wenn man eine Vorbildung hat bei der Firma und sagt, ja, mach halt nicht mit. Muss halt nicht mitmachen, aber letztendlich
stehst du da.
Das gibt es auch für die Polizei und
für
das Militär. Was?
Für Gefängnisse.
Ja, auch für die Polizei, Exekutive halt.
Aha.
Die macht das auch.
Das heißt, die
passenden Kurse.
Die indische Polizei, also die Behörden, geben dir ihre Beamten quasi zum passenden Kurs.
Ja.
Steil.
Also nicht alle wahrscheinlich, aber ja, gibt es halt. Polizeikurse extra, nur mit Polizisten. Die glauben halt voll dran. Und ich hab's auch geglaubt, halt, das müssen wir auf Schulen unterrichten, wir müssen das. Ich habe das jedem empfohlen, hey. Immer, hey, du musst das machen. Und da habe ich gedacht, hey, es gibt da nicht die beste, geilste Technik und keiner kennt's.
Ja.
Aber irgendwie im Laufe der Zeit sind halt vor allem bei so Ein-Stunden-Geschichten oder Ein-Tages-Geschichten, wenn man da so kommt hat und sitzen alle zusammen und so, dann war es, die Stimmung war einfach ein bisschen laff. Einfach laffe Gesichter, laffe Stimmung, ein laffes Austauschen. Weil man, jeder glaubt irgendwie, es muss perfekt sein oder so. Ich weiß nicht, aber halt,
nein,
das ist genau das Gegenteil vom schamanischen Zusammentreffen halt.
Voll. Nein, es ist einfach ein anderer Ort, würde ich sagen. Weil du willst es gar nicht so schlecht machen im Endeffekt. Weil es gibt ja andere Menschen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die auf das stehen, ne? Wenn es einfach ein bisschen grau ist. So würde ich es bezeichnen.
Ja, recht positiv, was das jetzt auch nicht ausdruckt.
Stimmt, ja.
Manche wollen das grau. Ja, ich glaube, es ist eine coole Sache. Aber ich glaube, es ist...
Was? Mir ist was eingefallen.
Sag's.
Was nämlich wirklich geil ist beim Vipassana, das ist dieses Metta.
Das Liebe verbreiten, sozusagen.
Genau, also das ganz am Schluss vom Kurs lernt man die dritte Meditationstechnik, quasi die positive Energieausstrahlung, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also, ja. Dass man quasi einfach
Liebe gibt.
Liebe im Herzen hat und die ausstreut auf seine Nächsten, auf seine Übernächsten, auf die Nachbarn.
An
auf,
alle Dinge, an irgendwen Dinge, mit dem man ein Problem hat.
Voll.
Voll Liebe überall hin.
Hinschicken, ja. Und das ist geil, weil das
ja, ich finde eben, es ist eine geile Sache insgesamt. Es ist eine schöne Sache. Wie man zusammenleben kann, wenn man da zusammen ist nach einem Kurs, man redet noch miteinander. Das ist eine Traumgesellschaft auch. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es eine Verwechslung. Also das ist so wie also Disziplin wie Schwimmen oder Gedichte schreiben. Ist halt einfach wie passen auch was. Mhm. Aber es ist nicht der Weg zur Befreiung.
Ja.
Glaube ich. Bist du da einverstanden?
Auf jeden Fall. Also Befreiung, was hast du schon, von was befreit? Ja? Wenn ich mich jetzt befreien will von einem Laster zum Beispiel.
Ja.
Die passen auch ideal. Ja, das sollte man zwar nicht gar nicht machen, ja,
ja.
Dass man sozusagen sich vornimmt, okay, ich mache jetzt einen Kurs, damit ich endlich zum Rauchen aufhöre oder so.
Ja.
Aber es funktioniert tadellos.
Ja, das ist, was eigentlich ein Bad Meditation Student ist.
Mhm.
Weil da gibt es ein bisschen die Unterscheidung halt. Good Student, Bad Student. Und ich bin auch Bad Student. Ich mache zum Beispiel, bin umgezogen von Südamerika nach Europa, da habe ich hingesetzt, bam.
Mhm.
Vor der Diplomprüfung war ich nervös, habe mich hingesetzt. Stunde.
Ja.
Ich meine, genauso wie man es halt nicht machen soll. Mhm. Wenn mein Papa gestorben ist, habe ich mich hingesetzt.
Mhm.
So. Aber so tagtäglich mache ich das nicht.
Ja.
Nicht einmal in der U-Bahn. Nie.
Ja.
Oder ich bin es halt, aber ich mache es nicht.
Ja, das Arge war, ich habe irgendwann einmal, ich weiß nicht, ich habe es 3-4 Jahre richtig intensiv betrieben. Ich habe sogar ein Jahr oder was, ein halbes Jahr, ein Semester oder zwei Semester, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, zwei Semester Buddhismus studiert in Wien.
Ja.
Mit einem sri lankesischen Lehrer,
ja.
Ein Mönch, Bante Selavansa, der wohnt da in der Nähe. Und dadurch, dass ich so viel meditiert habe, also wie passender meditiert habe,
ja,
ist das irgendwann einmal so ein Automatismus geworden. Es ist quasi plötzlich so ein Meditationszustand entstanden,
ja,
ohne dass ich die Intention dazu gehabt habe.
Ja.
Und das hat dann plötzlich so einfach angefangen. Überall Körperempfindungen.
Ja.
Habe ich gar nicht selber gemacht. Ja.
Ah ja. Ist es nicht mehr nur so?
Teilweise, ja.
Ja.
Also es funktioniert schon noch.
Ich finde das spannend im Hinblick auf Zen versus Buddhismus irgendwie. Also das ist eine reine Geistesmasturbation wieder mal, aber es gibt eben dieses sozusagen, sagen wir mal, spirituelle Schlachtfeld, wo die einen sagen, du musst das und das und das, das machen und die Disziplin und das halt entwickeln und über das Vergeben, über das Danke sagen und was auch immer, Technik halt. Und Zen aus meiner Sicht oder eben auch Non-Duality sagt eben kein Pfad, kein Üben, keine Meditation oder Nicht-Meditation.
Mhm.
Eh schon alles.
Ja.
Und ja, ich bin jetzt einmal auf der Seite von kein Pfad.
Kein Pfad, ja.
Aber natürlich ist das halt, also man kann das nicht so schwarz-weiß malen.
Kann man schauen, aber
mache ich gerade.
Ja, das ist ja das, wenn man drüber redet. Ne? Das sind auch diese drei verschiedenen Sachen. Man kann entweder was lesen oder hören.
Habe ich letztens schon gesucht, die Termini.
Ja. Oder man kann es, was ist das zweite?
Man kann es sehen sozusagen.
Aha.
Bei dem anderen? Oder so.
Ah, ich weiß schon, ich mache es so einen Vergleich. Man kann entweder die Menükarten im Restaurant lesen,
ja,
und sie denken, wow, das schmeckt so geil.
Mhm.
Das ist so super.
Ja.
Oder man fragt den Nachbar, der das gerade isst.
Ja, man schaut halt nochmal hin.
Und der weiß, der sagt dann, hey, das schmeckt voll super und so. Ja. Das ist die zweite Stufe. Oder man bestellt es und isst es und schmeckt es dann selber.
Das ist das Nonplusultra.
Nonplusultra.
Direkt Spaghetti Bolognese oder in dem Fall Spaghetti Arrabbiata. Vegetarisch.
Ja.
Und essen. Parmesan auf. Ich erzähle dir das, aber ich kann das nicht vermitteln, wie geil das ist.
Genau. Und bei so einer Technik musst du das halt anwenden.
Ja.
Damit es funktioniert.
Ja.
Sonst funktioniert es einfach gar nicht. Dann ist es reine Hirnwichserei.
Ja.
Und die Frage ist halt, braucht es das? Braucht es dieses Direkte? Weil beim Non-Dualismus ist es ja auch Hirnwichserei.
Mhm.
Oder?
Ja, also die Worte schon, ja. Aber also bei mir war schon Non-Duality vielleicht letztendlich der Todesstoß für Vipassana.
Mhm.
Ayahuasca war schon ein ziemliches Aufrütteln von wegen, was sind jetzt die Regeln, was sind nicht die Regeln. Und Non-Duality hat dann kompletten Chaos gemacht.
Mhm.
Bei mir.
Ja, Ayahuasca war für mich eigentlich eine gute Kombi, kann man sagen.
Kann man gemeinsam machen, ja.
Weil, wenn ich da sitze und Ayahuasca Trunk drinnen habe,
ja,
und es fängt an,
das ist perfekt für Vipassana, gell?
Dann sage ich einfach, okay, Gleichmut, und dann habe ich trainiert,
ja,
und lasse es einfach durchrauschen. Ne?
Boah, ja, genau, das geht schon ab, gell?
Ja. Aber bei Non-Duality geht da gar nichts mehr eigentlich.
Hey, ja, geht gar nichts mehr. Ist lustig, dass die Lisa auch Vipassana gemacht hat.
Ja. Bin ich schon gespannt, was wir in 10 Jahren kennenlernen.
Bis depp, ne? Ein Paradigmenwechsel.
Ja.
Ich glaube, in 10 Jahren haben wir die ärgsten, simpelsten Bausleute.
Ja.
Und lachen über solche Sachen einfach nur noch. Gehen wir zum Fischer. Holz, Hocker.
Für den Winter.
Ja. Marmeladinger, Aufkocher.
Mhm. Die guten, praktischen Sachen halt.
Speckhaufen schneiden. Oh, Maria, Schmalz muss ich noch reinstellen.
Ja.
Und sowas.
Der Ofen wird schon kalt. Stellen wir es noch rein.
Ja. Hast du schon alles gesagt, was du über Vipassana sagen willst?
Nein.
Was gibt's noch?
Ich würde dich was fragen.
Frag mich was, ja.
Weil du gesagt hast, die haben sie ja abgewiesen.
Mhm.
Ich meine, wieso... Wieso kann man einen Menschen abweisen zu was, also von was weg, was eigentlich voll super ist, wo man davon überzeugt ist, dass das Beste ist, was es gibt? Aus der Sicht von der Organisation.
Ja.
Wieso sage ich dann so jemandem, hey, nein, du darfst das nicht machen, ja? Du musst vorher zum Doktor gehen.
Sogar. Ich glaube, dass da sehr viele Differenzen gibt innerhalb der Organisation.
Mhm.
Weil eben ja, ich habe in Irland gefragt, in Brasilien, in Spanien, in Österreich, in Deutschland und in Indien.
Mhm.
Und die Reaktionen waren immer recht unterschiedlich. Anfänglich hat es geheißen, es ist zu gefährlich. Weil ich habe ja in meiner sozusagen Krankenakte stehen irgendwas mit aus Zucker.
Mhm.
Und aber wenn es schon lange her ist, sagt, wie passende Organisation sagt, ja, dann sagen wir mal, kommst du zum Banga und dann kommt was außer und das ist so arg, das kannst du dann nicht. Kannst du dann nicht fessen, wie sagt man da? Du kannst dem nicht gegenübertreten, du schaffst es nicht, du wirst komplett zusammen, du rollst dich komplett zusammen und.
Ja.
Und drast komplett durch.
Das heißt, du hast dann keinen Gleichmut mehr dem gegenüber, was da durch die Technik aufkommt.
Ja. Ja. Und es ist ja schon öfter passiert, anscheinend, oder? Mhm. Vielleicht hast du das auch, dass irgendwelche Leute vom Kurs weglaufen, sie fahren zugeschmissen oder...
Habe ich gehört,
ja.
Ja.
Das wollen die anscheinend verhindern einfach. Es gibt ja Möglichkeiten für mich, das sage ich nicht zuhören. Also sie haben mir Möglichkeiten gegeben, muss ich ein Gutachten machen, dann kann man das machen. Mhm. Ja, aber es ist halt einfach nicht relevant jetzt.
Mhm. Das heißt, also weil ich habe mir lange gedacht, das ist einfach eine rechtliche Geschichte, weil die Probleme gekriegt haben durch solche Geschichten. Weil sie halt quasi dann belangt worden sind vor Gericht.
Ja.
Hey, ihr habt diese Technik bei dem Typen angewendet und der ist jetzt in der Psychiatrie oder vielleicht sogar gestorben.
Ja.
Und sie sichern sich dadurch einfach ab, dass sie solche Leute nicht mehr reinlassen, weil sie sonst rechtliche Probleme kriegen und das quasi die Gesamtorganisation, das große, große Dammerschiff, ein Dampfer sozusagen dann gefährdet.
Ja. Und ist aber nicht ausschließlich nur deswegen.
Okay, sondern auch als Selbstschutz dann für die Betroffenen.
Für dich ist es am besten, ja. Also man hat mir wortwörtlich auch gesagt, so eine andere Technik oder sowas.
Okay, ja. Das heißt, sie empfehlen dann im Sturm vorher sogar andere Techniken.
Also nicht konkreter, aber...
Nicht konkret, okay.
Also man hat mir öfter schon gesagt, also bitte, ja, gib's auf und such dir eine andere Technik. Und letztendlich haben wir dann wieder gesagt, eigentlich in Südamerika durch die Kontakte, habe ich auch mal gefragt. Und der Chef von Brasilien oder sowas, der Häuptling, hat in Europa gesagt, hey, aber da müssen wir schon was machen. Und dann habe ich die Möglichkeit gekriegt, dass ich dort ein Gutachten mache, das kostet auch Geld halt. Und dann hätte man mich wieder zulassen, erwägt, man hätte es wieder erwägt.
Erwogen, dich zuzulassen.
Ja. Mhm. Aber es ist schräg, also, und da haben wir zum Beispiel mein, Cousins, Cousinenmann, das ist ein Ayurveda-Arzt und auch ein normaler Arzt, der hat gesagt, hey, die wissen nicht, wie Basler ist, wenn die so agieren.
Mhm.
Wie Basler, die ist einfach die Sachen schauen, wie sie ist.
Mhm.
Da ist was faul.
Ich habe ja in Indien, wo ich quasi abgewiesen worden bin, da bin ich zuerst, also ich habe ganz alles ehrlich aufgeschrieben.
Ja.
Und ich habe ja auch ziemliche Karriere gehabt zu dem Zeitpunkt schon mit Auszuckern und solchen Sachen.
Ja.
Und da haben sie mich zugelassen.
Ja.
Dann bin ich hingegangen und dann ist der Chef gekommen von dem Zentrum in Tarankot und dann hat er gesagt, nein, du darfst doch nicht. Quasi in der letzten Minuten hat er mich nicht zugelassen. Das war ganz eigenartig für mich.
Hast du da arge Gefühle gehabt, dass du dort warst? Oder warst du so... entspannt wie jetzt?
Ich war, glaube ich, momentan ein bisschen verwirrt, weil ich nicht wusste, was ich jetzt die nächsten 10 Tage machen soll, weil ich keinen Plan gehabt habe.
Ah, ja.
Aber es war jetzt nicht schlimm.
Mhm.
Ich bin kurz ein bisschen geärgert eigentlich nur. Und auch, was verstehe ich, so eine Scheiße. Und ich habe es kurz probiert, habe gesagt, ja, aber ich mache es trotzdem, geht es nicht und so. Und er hat gesagt, nein. Dann hat er, glaube ich, sogar gesagt, nein, es ist schon voll oder irgend sowas.
Also.
Ja. Und dann habe ich, wie ich mich in Österreich beworben habe, habe ich einfach gar nicht mehr alles aufgeschrieben. Dass ich quasi reinkomme.
Ja.
Ich habe es quasi belogen. Gleich mal das Schiller gebrochen.
Ja. Ja, ich habe es. Am letzten Tag habe ich immer gesagt, also am letzten Tag habe ich es dem Lehrer immer gesagt, dass ich was auslassen habe.
Mhm.
Und die Lehrer haben immer dann gesagt, also der eine hat mir gesagt, ja, wenn es passt, dann. Red nochmal mit den Leuten in Österreich oder Deutschland.
Mhm.
Der andere hat gesagt, ja, wieso sagst du das denn am Anfang, dann machen wir nur einen Banner mit dir.
Mhm.
Und die Lehrerin am Anfang, weiß ich nicht mehr.
Mhm. Ich habe es auch meinem Lehrer gesagt, dann so während dem Kurs, hey, ich habe gar nicht die Wahrheit gesagt bei der Anmeldung. Und dann hat er gesagt, ja, ab jetzt kannst du es anders machen.
Also...
Ja. Also er war überhaupt nicht besser oder so.
Nein.
Er war total gutmütig und hat gemeint, hey, du bist quasi jetzt frei und kannst sagen, das nächste Mal, wie es ist noch.
Ja.
Also generell. Also einen Lehrer habe ich mir gehabt, der ist unser Server ein bisschen schräg eingefahren.
Mhm.
Weil du hast ein bisschen mehr Kontakt mit den Lehrern, wenn du Server bist.
Mhm.
Aber grundsätzlich waren die Lehrer immer total gut.
Die machen immer Meter, oder?
Ja, die sitzen nur da, um Meter zu machen. Ja.
Nur die Liebe verteilen.
Genau. Ja, bei dem einen Kurs, wo wir als Server, da waren zwei, also ich weiß nicht mehr, wie die Kassen haben, aber die haben einmal getratscht zu zweit
ja.
in der Küche,
mhm.
ein Mädel und der Bub.
Mhm.
Und der Lehrer hat es erwischt sozusagen.
Mhm.
Und dann hat er in der großen Gruppe, weil da sitzt man ja quasi noch einen Meter, mhm. am Abend sitzt man immer noch zusammen aus den Servern und tut quasi den nächsten Tag besprechen
mhm. mit dem
Lehrer. Und dann hat er quasi uns, und speziell die zwei, dann sozusagen so eine Standbacke gehalten. So, das geht überhaupt nicht, ja. Mhm. Da entstehen Vibrationen, die Kinder man überhaupt nicht brauchen. Und
das ist ja fast schon ein Feng Shui-Typ.
Ja, es war arg, weil die zwei haben einfach wirklich nur getratscht, ja.
Ja.
Ohne dass da jetzt irgendwas entstanden war, zumindest nach denen eher einer eigenen Ansicht. Und der Lehrer hat halt gemeint, ja okay, die tun da schon ein bisschen flirten und so.
Ach so.
Und sowas darf halt unter keinen Umständen passieren. Ja. Also
ja.
Das ist ganz gefährlich.
Ja, aber das ist ja auch schon wieder eine Zauberei eigentlich, was der da vermutet.
Ja.
Ja, also, wie Passner würde ich sagen, Wissenschaft des Geistes.
Richtig, ja.
Ich finde das Schelles auf Deutsch eigentlich, weil da gibt es ja eigentlich nicht so guten Unterschied zwischen Mind und Spirit.
Mhm.
Und der Geist umfasst beides.
Ja. Das auf jeden Fall. Also Vipassana quasi als Methodologie
mhm.
des Geistes.
Ja.
Also man erforscht wirklich den Geist, weil selbst die Körperempfindungen, was ja eigentlich was Materielles ist, wenn man sagt Körper, ist ja was Geistiges eigentlich.
Ja.
Eine geistige Erfahrung.
Ja.
Die Empfindung. Das war für mich so ein bisschen so eine kleine Erleuchtung.
Ja. Ist doch passiert.
Das, warum überhaupt die Körperempfindung, ja, was hat es damit auf sich, ja?
Ja.
Und ich weiß nicht, ob sie das sagen oder ob ich mir das selber zusammengedacht habe, aber ich glaube, das wird sogar in einem Diskurs einmal erwähnt, dass die Körperempfindung, genauso wie der Atem, das ist, was quasi der Geist zur Verfügung hat, was nur im Hier und Jetzt passiert. Weil du kannst keine Körperempfindung aus der Vergangenheit spüren und du kannst auch keine Körperempfindung aus der Zukunft spüren,
mhm.
aber du kannst sehr wohl Sachen aus der Vergangenheit hören über, sagen wir mal, eine CD.
Mhm.
Du kannst über die Vergangenheit nachdenken. Du kannst mhm. Geistesinhalte aus der Zukunft einprojizieren.
Ja.
Das heißt, da ist der Geist einfach immer irgendwo herumwandern und mhm. absolut nicht konzentriert im Hier und Jetzt. Und der Atem, wenn du den beobachtest, du kannst mhm. nur in der Gegenwart, in der jetzigen, das beobachten. Und
ja.
damit das Samadhi trainieren sozusagen.
Mhm. Aber das ist für mich wieder describing the canvas by painting on it. Weil du schreibst da hinein in die Gegenwart, in die sogenannte, schreibst eine Konzentration
mhm.
und Kontrolle von mir aus. Und dann hast du das auf einmal. Das macht ja sozusagen die Gegenwart schmutzig. Weil in der kompletten Abwesenheit von Konzentration ist alles komplett da.
Mhm.
Und wenn man sich jetzt konzentriert, dann ja, macht man schon was einem eigentlich zwischen die Realität stellt und die selbst.
Mhm.
Da hängen wir mal weit aus dem Fenster. Machen wir einen Schlussgesang.
Ein Guenka.
Ja, may all beings be happy.
Ah.
Und wirklich Mana. Weißt du, wie es geht? Babadu Sabha Mangalam.
Ah, Babadu Sabha Mangalam.
Ja. Dreimal, okay.
Schon wieder vergessen.
Wie gemeint. Babadu Sabha Mangalam. Babadu Sabha Mangalam. Babadu Sabha Mangalam. Sadhu.
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 Sadhu. und aus. Kanonenzeitung. Welche Folge?
Folge 4.
Wie passt einer? Bitte euch.
Tschüss.